versprochen, ein paar Sachen zu erzählen, wie es dem Bernd und dem Marianne geht. Sie sind so ein bisschen abgeschnitten, wir sind ja verwöhnt. Es gibt keine Möglichkeit für sie, ins Internet zu gehen. Aber das Handy funktioniert, also kriege ich ab und zu eine SMS. Ab und zu ist ehrlich gesagt untertrieben, ich kriege schon ziemlich viele SMS. Und was kann ich sagen? Gott macht viele, viele gute Dinge, aber es ist auch sehr abenteuerlich. Ich glaube, der Bernd könnte ein Büchlein schreiben, meine Reise nach Togo. Das lebende Ungeziefer in seinem Zimmer ist nicht größer als 3 oder 4 Zentimeter, sagt er, das ist ganz gut. Das Bett, ich weiß nicht, er hat das Zimmer zweimal gewechselt. Also das mittlere Bett war 1,80 Meter lang und der Bernd ist 1,83 Meter groß. Er hat also immer angewinkelt geschlafen die ersten Nächte. Sie haben ihn geehrt jetzt vor ein paar Tagen an einem Abend, haben ihm einen extra Polstersessel, da haben sie einen Film geschaut an dem Abend, auf die Bühne gestellt und dieser Polstersessel, es ist Regenzeit, hatte draußen gestanden, das heißt der ganze Sessel war nass und hat gemufft. Dann hat er was erlebt, das kenne ich auch nur aus Büchern über Dämonenaustreibung. Da war eine Frau, die hat geschrien, die wurde festgehalten, die hat sich gewunden wie eine Schlange. Dann haben sie natürlich zum Bernd gebracht, weil er ja der Hauptsprecher ist an der Konferenz. Und das hat auch geklappt. Also der Marianne und er haben zusammen gebetet für die Frau. Und da war dann nachher Schicht im Schacht und Ruhe. Es haben sich einige Menschen bekehrt, es gab Veranstaltungen, da waren nicht so viele Leute tagsüber, da waren 40, jetzt war ein Abend, da waren 300 Menschen beieinander. Die Frau des Staats, ich weiß nicht, was sie da haben, die Schwester des Staatschefs war in einem der Gottesdienste dabei, verschiedene Könige. Und also es ist schon abenteuerlich spannend und es ist auch gut. Und ich möchte euch ermutigen, wenn Gott euch mal was sagt, was ihr nicht leiden könnt, lasst euch drauf ein. Also so geht uns das. Der Bernd und ich, wir sind schrecklich gerne zusammen. Wir lassen uns nicht gerne auseinander dividieren. Wir machen am liebsten alles gemeinsam. Und für mich war bei der Jahresplanung der dickste Brocken diese Togo-Reise. Ich habe, wenn die rum ist, dann mache ich einen dicken Haken innerlich. So, weil er fährt zu völlig fremden Menschen, die wir nicht kennen. Das ist kein James Zode, da war es das erste Mal ja auch fremd, den wir schon kennen, sondern ein Mann, den wir wirklich nur, ja, gerade mal überhaupt kennen. Und das ist schon spannend. Und wie wird das sein, wenn sie heil da ankommen? Ich habe ja als gute Beamtin weiß ich, dass das Auswärtige Amt Empfehlungen gibt für Auslandsreisen. Das heißt, da kann man sich schlau machen. Das habe ich für Togo getan. Es liest sich wie ein Gruselkatalog. Könnt ihr mal machen. Empfehlung des Auswärtigen Amtes für Togo, was man alles besser nicht tut. Und aber wisst ihr, ich hab zwar geheult an unserem Abschiedsabend, aber ich habe mich auch gefreut, weil ich weiß, diese Reise ist vom Herrn geschenkt und da ist etwas, was Gott tun möchte. Und ich glaube nicht alleine, die Menschen in Togo sind beschenkt durch Marianne und Bernd, sondern ich glaube auch wir und ich glaube auch mit der Antje nicht gesprochen, aber ich denke, ihr wird es genauso gehen. Gott segnet, wenn wir einfach was weggeben, was uns was wert ist, unsere Bequemlichkeit oder was uns schwerfällt. Und wenn wir die Kontrolle nicht haben in mancher Situation, ist das richtig gut, weil dann lernen wir Gott noch besser kennen. So sei nicht traurig, wenn du eine Herausforderung hast in deinem Leben. Sei nicht traurig, wenn es nicht so läuft, wie du es gerne hättest. Denn Gottes Pläne sind oft anders, aber du wirst davon profitieren, wenn du ihm vertraust. So. Und grüßen soll ich euch, genau. Vorhin kamen noch 20 vor 10 SMS. Bitte, bitte, liebe, liebe Grüße. Er wird wahrscheinlich seine Predigt halten, wenn wir unseren zweiten Gottesdienst anfangen, weil Togo liegt etwas weiter westlich als wir. Die sind uns 2 Stunden hinterher, da ist es also jetzt gerade mal 8:30. Ja, so viel dazu. Und Christa, nein, ich bin immer noch nicht bei der Offenbarung. Jedes Mal, wenn ich dran bin und ich bete und ich sage, Gott, was machen wir denn? Kam bis jetzt das. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, weil ich frage, mir macht beides Freude, eine neue Predigt schreiben oder einfach die Serie fortsetzen. Und heute heißt unsere Predigt, in welcher Welt lebst du? In welcher Welt lebst du? Was meine ich damit? Ich meine, lebst du so, als ob Gott wirklich Gott ist? Lebst du so, als ob Gott wirklich dein Gott ist? Wenn ich dich frage, in welcher Welt lebst du, meine ich, wie ziehst du deine Schlussfolgerungen aus den Sachen, die dir so passieren? Wie beurteilst du Dinge, die du beobachtest? Es gibt 2 Welten. Die eine nennt die Bibel das Königreich Gottes, da wo Gott wirklich Chef ist, regiert. Und die andere Welt ist die Welt, ja, die die Bibel die Welt eben nennt, ja, wo der Zeitgeist, der Teufel, menschliche Erfahrungen ihre Wahrheit anbieten. Und die Frage, die ich mir mit euch zusammen heute Morgen stellen möchte, ist eben, in welcher dieser beiden Welten bist du zu Hause? Wahrscheinlich sind wir in beiden stückweise zu Hause. Und ich habe uns eine kleine Hilfe mitgebracht, damit wir am Ende des Gottesdienstes ein Stück weit feststellen können, wo wir stehen. Und bevor wir richtig loslegen, möchte ich noch kurz beten. Heiliger Geist, ich vertraue dir, dass du diese Predigt hältst, dass du uns alle miteinander segnest, dass du uns hilfst, uns geistlich zu entwickeln, zu wachsen, zu lernen, überführt zu werden, ja, und einfach Jesus und den Vater besser kennenzulernen. Herr, das stimmt, was Christa gesagt hat. Jesus, du bist hier, ich weiß es, ich spüre das, ich erlebe dich gerade jetzt, du bist hier, du bist unser König, du bist unser Gott, du bist unser Retter. Du bist die wichtigste Person in unserem Leben. Dir gehört Anbetung und dir gehört auch alle Ehre. Und ich möchte einfach danken für das Wort, was wir jetzt empfangen, und bete, dass es reiche Frucht trägt in uns und durch uns. Amen. Amen. In welcher Welt lebst du? Um uns das klar zu machen, um herauszufinden, in welcher Welt leben wir denn, habe ich drei Fragen. Also eine Frage ist die Überschrift. Und drei weitere Fragen helfen uns, ein bisschen genauer hinzuschauen. Die erste Frage lautet: Was wächst auf deinem Acker? Dazu schauen wir uns ein Gleichnis an. Und ihr könnt eure Bibeln aufschlagen in Matthäus 13, ab Vers 36. Matthäus 13, ab Vers 36. Da sagt die Bibel: Dann erzählte Jesus ein anderes Gleichnis. Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit dem Mann, der guten Samen auf sein Feld gesät hatte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand. Als nun der Weizen wuchs und Ähren ansetzte, schoss auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten: Herr, du hast doch guten Samen auf deinen Acker gesät. Woher kommt das ganze Unkraut? Der Gutsherr antwortete ihnen: Das muss einer getan haben, der mir schaden will. Die Arbeiter fragten: Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Nein, sagte der Gutsherr, sonst könntet ihr aus Versehen den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Wenn es soweit ist, will ich den Erntearbeitern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut ein und bündelt es, damit es verbrannt wird. Aber den Weizen schafft in meine Scheune. Wir haben ja Frühjahr und es fliegt ja die letzten Wochen so allerlei durch die Luft, oder? Geht's euch auch so? Ich bin nicht so der Held im Unkraut vernichten, aber vor, weiß ich nicht, vielleicht 2-3 Wochen habe ich festgestellt, im Hof, in unseren Blumenkästen, da war so eine weiße Schicht. Lauter Löwenzahn, wie sagt man, den Fähnchen, oder flogen durch die Luft und ließen sich da nieder. Dann habe ich den Raphael beauftragt, mit einer Belohnung ermutigt, und er hat dann ganz treu und brav von den Blumenkästen diese weiße Schicht abgetragen. Und nach 3 Tagen war eine neue da. So, also Unkraut ist uns bestimmt vertraut. Und hier ist es aber nicht so gewesen, in der Geschichte, die Jesus erzählt, dass das einfach von der Luft kam, so halt zufällig ankam, sondern hier ist es ganz gezielt passiert. Hier kam ein ganz übler Mensch und hat diesem Bauern Unkraut zwischen den Weizen gesät, um die Ernte zu versauen, zu dezimieren und Schaden anzurichten. Wir kennen das, Jesus hat ja seinen 12 immer ein bisschen mehr erklärt oder seinen engeren Jüngerkreis als der Menschenmasse. Und so finden wir auch im 13. Kapitel die Auslegung, die Jesus gibt, als die Jünger ihn dann fragen. Das lesen wir ab Vers 36 gesagt? Das war Vers 18 bis 23, jetzt kommt Vers 36, Entschuldigung. Danach entließ Jesus die Volksmengen und kam in sein Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Feld. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Das Feld ist die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Königreiches. Das giftige Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist der Abschluss des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch beim Abschluss dieses Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Königreich alle Ärgernisse einsammeln und alle die Gesetzlosigkeit tun und sie werden sie in den Feuerofen werfen, dorthin, wo das Heulen und Zähneknirschen sein werden. Dann werden die Gerechten hervorstrahlen wie die Sonne im Königreich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Es ist interessant, dass Jesus das immer wieder sagt, wer Ohren hat, der höre. Die meisten Menschen, fast alle, die ich bis jetzt getroffen habe, bis auf eine Frau, hatten zwei Ohren. Ja, die eine war eine kontergangeschädigte Frau, die hatte nicht wirklich richtige Ohren. Aber warum hören wir nicht? So, ihr hört die Predigt, aber ich weiß, nicht jeder nimmt gleich viel mit, sondern es kommt auf den Zustand eurer Ohren an. Sind sie gewaschen, geistlich gesprochen, dann kommt viel rein. Sind sie verfropft, dann hol doch mal das geistliche Wattestäbchen und zieh es raus. So, manchmal, wenn ich neben meinen Kindern sitze beim Mittagessen, ich gucke die so von der Seite an, dann sage ich nach dem Essen, hol doch mal, das ist jetzt eine eklige Episode, ne? Aber es ist aus dem Leben, hol doch mal so ein paar Wattestäbchen, ich glaube, es wäre mal wieder gut. Okay, danke Heike für dein Lachen. So, ein Acker, auf dem zwei Dinge wachsen. Und Jesus sagt hier, das Reich Gottes hat viele gute Pflanzen, aber der Teufel kommt und sät sein Unkraut mitten rein. Hier haben wir eine Distel. Und für die, die sich mehr mit der Bibel beschäftigt haben und wissen, welches Wort hier im zugrunde liegenden übersetzten Text steht, die wissen, dass hier eine ganz bestimmte Unkrautpflanze gemeint und erwähnt wird in dieser Bibelstelle, nämlich der Lolch. Sagen wir alle mal Lolch. Komm, sagt mal Lolch. Ist ja so ein bisschen so, ne, kann man so ein bisschen, vielleicht für die Logopäden oder unter uns, Taumellolch heißt diese Pflanze. Und auf der Homepage der Uni Frankfurt im Bereich Pharmazie habe ich dann eine ganze Menge rausgefunden. Das ist also eine giftige Pflanze, die ist in Deutschland fast ausgestorben, gibt es überhaupt nur im Europa, auch im Mittelmeergebiet, ist außerhalb Deutschlands auch geschützt. Sie ist giftig, sie hat giftige Inhaltsstoffe und auch bestimmte Bakterien, die auf diesen Inhaltsstoffen leben und eine besondere Giftwirkung hervorrufen. Und wenn man das isst, dann kann man Schwindel kriegen, verwirrt werden, sich übergeben, Magenbeschwerden kriegen und Atemnot. Und ja, Todesfälle sind selten, stand da noch. Aber es ist ein richtig übles Ding. Es sieht so sehr, sehr ähnlich aus. Ich habe nur ein unreifes Foto gefunden. Nicht, wenn die Frucht reif ist, da sehen wir es grün. Sieht für uns, wenn ihr nicht gerade Bauer seid, könnt ihr das wahrscheinlich nicht wirklich auseinanderhalten, wie das ausschaut. Und ist euch aufgefallen, dass die Knechte kommen zu ihrem Chef, zu den Bauern und sie sagen, hey Herr, du hast doch guten Samen auf deinen Acker gesät, woher kommt denn das ganze Unkraut? Was meinen die? Hey, du hast doch irgendwas falsch gemacht. Du hast irgendwas falsch gemacht. Also in deiner Zelle, was die Leute da machen, so manch einer produziert da richtiges Unkraut. Also lieber Zellleiter, du musst was verkehrt gemacht haben. Gibt's manchmal so als Schlussfolgerung. Aber was Jesus uns sagt, ist, es ist ein Stück weit normal. Wir stehen in einem geistlichen Kampf, in einem Krieg und es gibt einen, der uns schaden will und manchmal nehmen wir auch vielleicht unbewusst ein Stück Unkrautsamen in uns auf. Ja, also das Königreich Gottes, die Gemeinde, besteht aus Weizen und Unkraut. Ich wage jetzt gar nicht zu sagen, wie das ist, aber Jesus hat das gesagt. Jesus sagt, es wird sich auch, bis er wiederkommt, nichts daran ändern. Und das Entscheidende ist, was unsere Echtheit als Christen ja ausmacht, ist nicht die Optik, ist nicht der Sonntag, ist nicht das laute Halleluja, sondern die Frucht. So ist da Substanz, ist da in uns etwas. Wenn der Herr seinen Daumen draufdrückt, gibt's nach oder ist da ein harter Kern drin? Lebt der Heilige Geist in dir? Und das ist eine spannende Frage. Aber ich möchte darauf gar nicht so tief eingehen, sondern ich möchte auf was anderes eingehen. Ich möchte dieses Gleichnis gern noch auf eine andere Ebene übertragen. Und ich finde, da passt es auch sehr gut. Nämlich, unser Herz ist auch ein Stück weit wie so ein Acker. Und auf den Acker meines Herzens kann ich Weizen säen und Unkraut säen. Und ja, das möchte ich mir mit euch ein bisschen genauer anschauen. Unser Herz ist wie ein Acker. Was ist Unkraut? Unkraut sind alle Dinge, die Gott nicht gefallen. Unkraut sind Gedanken des Unglaubens, des Zweifels. Unkraut ist Sünde, die in uns wachsen kann. Ich habe eine lustige Geschichte gehört, die soll so passiert sein in einer Gemeinde. Da hat sich ein junger Mann neu bekehrt und er fuhr so einen Pickup-Truck. Der war also offensichtlich, wenn du das Auto, wie die Christa mit ihrem Cabrio setzt, das kann man viel leichter herauserkennen als ja, so ein normales Auto, so einen normalen Kombi. Ne? Und dieser junge Mann, dessen Auto wurde gesehen, das parkte nachts vor einer Bar. Und eine Frau aus der Gemeinde, ich nenne sie mal Eulalia, die hat das Auto da stehen gesehen. Die ist dann gleich zu ihren Freundinnen in der Gemeinde gegangen und hat gesagt, oh, dem Neubekehrten seinen Pickup, der stand die ganze Nacht, ich frage mich, was hat die in der Straße überhaupt gemacht, vor dieser Bar. Und da müssen wir unbedingt für den beten. Und dann ist sie sonntags, also sie war auch nicht feige, das kann man ihr jetzt nicht unterstellen, sie ging dann hin zu dem jungen Mann, hat ihm so auf die Schulter geklopft und hat gesagt, junger Mann, ich habe gesehen, dein Auto hat ja die ganze Nacht in der Straße vor der Bar gestanden. Meine Freundin und ich, wir beten für dich, dass du die Sünde unter die Füße kriegst. Der junge Mann, obwohl er ist jung bekehrt, hat sehr tapfer reagiert und hat nichts darauf erwidert und er ist einfach weggegangen. Aber er hat etwas gemacht. Er ist nämlich in der folgenden Nacht hingegangen, hat rausgefunden, wo die Eulalia zu Hause ist und hat sein Auto vor ihre Haustür geparkt und hat es die ganze Nacht da stehen lassen. So, die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Und manchmal muss man einfach fragen und einen tieferen Blick dahinter werfen, um herauszufinden, ist es nun echt oder ist es faul oder ist meine Schlussfolgerung denn die richtige, die ich da ziehe? Es gibt Weizen und es gibt Unkraut, da müssen wir uns mit abfinden. Und so ehrlich müssen wir auch sein, dass auch unser eigenes Herz ein solcher Acker ist. Sprüche 4, Vers 23 sagt ja, ich drück's mal in meinen Worten aus, mehr als auf irgendetwas in deinem Leben, pass auf dein Herz auf. Mehr als auf deinen Autoschlüssel, Haustürschlüssel, deine Kreditkarte, dein Image, dein Schrebergarten, mehr als auf alle Sonderangebote, die es jetzt gibt, mehr als auf dein Äußeres, achte auf dein Inneres, achte auf dein Herz, bewahre dein Herz. Ich stelle mir das so vor in diesem Bild. Du hast nur eine bestimmte Quadratmeterzahl, Quadratzentimeterzahl und wie ist die bepflanzt? Ich nehme meine Requisiten hier raus. So. Guck mal, das ist dein Herz. Ein wunderschöner Blumenerde vom Baumarkt. So, die andere Seite. Auch. Thomas kann im zweiten Gottesdienst gucken, der ist nämlich dann noch da. So, wunderschön, oder? Euer Ackerherz. So, so seid ihr neugeboren, alle Schuld vergeben und dann kriegen wir Angebote. Und ich habe hier, das kann man wirklich kaufen, ich war baff, man kann das kaufen, Löwenzahn. Wir haben ihn ja weggemacht, ich habe ihn nochmal, es war nicht billig, sage ich euch, ganz lustig, Heilkräuter, aber für uns ist das jetzt mal ein Unkraut und dann habe ich noch Brennnesseln im Angebot. So, wer würde denn jetzt mir sein Herz zur Verfügung stellen und ich dürfte da ein bisschen Löwenzahn und ein bisschen Brennnesseln drauf sehen? Gute Idee? Schüttelt alle den Kopf. Keine gute Idee, mal vielleicht sind die anderen ein bisschen entgegenkommender. Der Ewald. Ach ja, okay, du versaust mir jetzt das Beispiel, aber dankeschön. Okay. Aber eigentlich wollen wir das Unkraut ja nicht haben, wenn wir ja Frucht in Form von Getreide dann hervorbringen sollen. So, wie wär's denn? Jetzt habe ich noch was anderes mitgebracht. Hilfe. Jetzt habt ihr alle schon die ganzen Bilder gesehen. So. Was habe ich denn hier? Hier habe ich noch was, ein Angebot zu sehen. Und die hinteren Reihen, wie wär's denn damit? Ja. Ist das was fürs Herz?
Auf jeden Fall.
Besser?
Besser.
Ja? Was ist das? Ja, fast Dingel, genau. So. Okay. Wie viel Dingel, Weizen fällt auf dein Herz? Das Wort Gottes, das finde ich, ist wie Weizen, ist wie Dinkel, ist wie gutes Getreide, das Frucht bringt. Wie viel kommt rein durch Lesen, durch Hören, durch drüber nachdenken, durchs Aussprechen? Und wie viel Unkraut darf der Feind sehen in dein Herz? Wie viel Unkraut dürfen Ungläubige sehen und manchmal auch die lieben Geschwister? So, es kommt gar nicht immer darauf an, wer was sagt, sondern hör genau hin, was wird gesagt. Und entscheide dann, ob du das in dein Herz reinlässt oder nicht. Die Bibel sagt uns, Christen, die Briefe des Paulus sind ja hauptsächlich eigentlich an Christen, an Gemeinden geschrieben. Ihr seid mit Christus zum Leben erweckt, Kolosser 3, Vers 1. Richtet euch also nach oben aus, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Ihr seid schon gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Wenn einmal Christus euer Leben allen sichtbar wird, dann werdet auch ihr selbst in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, die euch jetzt schon geschenkt ist. Darum tötet alles, was an euch noch irdisch ist. Unzucht, Zügellosigkeit, Leidenschaften, Begierden und die Habsucht. Also ich würde mal das Gleichnis weiterspinnen und sagen, in unserem Herzen dürfen wir es ausreißen, dürfen wir es töten, das Unkraut. Paulus schreibt weiter, aber jetzt müsst ihr das alles ablegen, auch Zorn und Aufbrausen, Hass, Beleidigung und Verleumdung. Keiner soll mehr den anderen belügen. Zieht euer altes Ich mit seinen Gewohnheiten aus und zieht das neue Ich an, das Gott euch schenkt. Lasst euch von Gott zu neuen Menschen machen, die nach seinem Bild geschaffen sind und seinen Willen erfüllen. Wo das geschieht, zählt es nicht mehr, ob einer Jude ist oder nicht, ob er beschnitten ist oder unbeschnitten, ob er ungebildet oder gar völlig unzivilisiert ist, ob er Sklave ist oder frei. Es gibt nur noch Christus, der in allen lebt und der alles wirkt. Das fand ich, ist ein ganz starker Abschluss. Es spielt keine Rolle mehr, ob du Mann bist oder Frau, ob du, was für eine Hautfarbe du hast, wo du herkommst, ob du gebildet bist oder nicht, ob du eine tolle Ausbildung hast, ob du auf der Bibelschule warst. Keine Ahnung, was wir alles denken, was uns qualifiziert, für Gott zu leben. Aber wirklich qualifiziert uns, wenn wir den alten Menschen ablegen, wenn wir das Unkraut rausreißen und von Gott neuen Weizen säen und wachsen lassen. Und am Ende sehen die Menschen hoffentlich nicht mehr dich oder mich, sondern hauptsächlich Jesus in uns. Das ist das Ziel und das hat mir so gut gefallen. Das ist Gottes Plan für die Gemeinde, dass sie in unserer Unterschiedlichkeit eine riesige Gemeinsamkeit sieht, dass nämlich Christus sein Leben lebt in dir und in mir. Vielleicht geht's dir, wenn es ums Bibellesen geht, auch so, ja, haben wir alles schon gehört und der Bernd hat auch schon tausendmal gesagt, wir sollen die Bibel lesen. Und ich habe so mich erinnert ans Alte Testament, an das Volk Israel, die haben ja auf ihrer Wanderung auch von Gott morgens Futter gekriegt. Wisst ihr noch, wie das hieß?
Manna.
Manna, genau. Das Manna. Jeden Morgen die gleiche Pampe. Jeden Morgen die gleichen Bröckchen wie Koriandersamen, sagt die Bibel, süß. Man konnte sie sogar noch weiter verarbeiten. Das war doch nett. Immer der gleiche Geschmack. Habe ich doch schon mal gegessen, Gott. Gib mir doch mal ein Stück Fleisch. Vielleicht geht's dir so mit deiner Bibellese, dass du denkst, wie eines meiner Kinder mal sagte, als er an, ich glaube, es war das Matthäus-Evangelium, kam und sagte dann, ja, Mama, das habe ich doch schon mal gelesen. Sag ich, ja, lies es trotzdem wieder. Und du wirst überrascht sein, wie Gott zu dir reden kann, wenn du es mit einem offenen Herzen liest und du denkst, du hast es noch nie so gelesen. Ja, Manna, bäh, so diese Haltung gibt's ja manchmal. Die können wir ablegen und können uns entscheiden, unser Manna für jeden Tag einzusammeln, zu genießen, zu essen. Und vielleicht hilft uns der Gedanke dabei, Gott hat mir dieses Frühstück gemacht. Ist es nicht schön, Frühstück zu bekommen? Ich habe neulich als ich nach Frankfurt gefahren bin, um meine Prüfung zu schreiben, da hat, weil ich ein bisschen Schiss hatte davor, habe ich meine Zellfrauen gefragt und eine ist mit mir gefahren. Und die hat mir noch mehr geboten, als mich nur zu begleiten. Die hat mir einen richtigen Rundum-Service geboten. Die hat mir ein Lunchpaket gemacht mit einem Wasserfläschchen, mit einem Brötchen, mit was Deftigem und mit was Süßem drin. Die hat für mich gebetet, die hat mich da abgeliefert, also es war sagenhaft. Und ich habe gesagt, als Mutter hat man sowas ja nicht oft. Man schmiert immer nur, aber man kriegt nicht mehr so Brötchen geschmiert. Und das war für mich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ich dachte, boah, Gott hat mir ein ganzes Buch gegeben. Er hat mir ein wunderbares geistliches Frühstück zubereitet, selber. Wie schön ist das? So, ich will das immer wieder neu genießen und möchte euch ermutigen, lasst doch guten Weizen auf eurem Herzensacker wachsen. Lasst die gute Saat Raum finden und das Unkraut sollen die anderen sich behalten, alle Angebote ablehnen und das Recht nicht dafür bezahlen und schon gar nicht selber wieder weiterverteilen und diese hässliche weiße Flaumschicht durch die Luft fliegen lassen. So, was wächst auf deinem Acker? Ich denke, wenn du mit dem Heiligen Geist ins Gebet gehst und sagst, Gott, was wächst denn da, was wollen wir denn ausreißen, wird er dir bestimmt was sagen. Die zweite Frage, die ich uns gemeinsam stellen möchte, um festzustellen, in welcher Welt leben wir denn wirklich, ist die Frage, von wem erwartest du wirklich Hilfe? Würden wir jetzt in einem Seminar sitzen oder in einer Leiterschule, würden wahrscheinlich alle brav antworten, natürlich vom Herrn, von Jesus, von Gott, vom Papa im Himmel. Aber ich möchte mal ein bisschen provokant fragen, ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass wir in dieser Zuversicht auf diesem Level des Glaubens leben? Nach meiner Planlese von der Bibel bin ich an einem bestimmten Tag immer bei den Büchern Mose und da habe ich jetzt in 2. Mose 28 gelesen, dass ein Teil der Priesterkleidung ein Schild war, das mussten die auf ihrer Stirn tragen. Ist ja schon ein bisschen, also für mich klingt das peinlich. Klebst dir so ein Schild auf die Stirn, aber es war aus Gold. So, dann hört die Peinlichkeit schon ein bisschen auf. Und wisst ihr, was da drauf stand? Weiß es jemand? Was stand auf diesem Schild? Dem Herrn geweiht. Steht auf ihrer Stirn. Dem Herrn geweiht. Und habe ich mich gefragt, was steht denn auf meiner Stirn? Was steht denn auf eurer Stirn? So manches Mal drauf. Bist du dir bewusst, dass du ein Kind Gottes bist? Weißt du, wem du da gehörst? Herrschst du durch Christus im Leben? Herrschst du über die Sünde, über Krankheit? Herrschst du trotz und entgegen irgendwelcher Angriffe und Umstände? Oder gehörst du auch zu denen, denen es schon so gegangen ist? Manchmal ist es so schlimm gekommen, dass nur noch beten hilft. Danke, Uwe. Dass nur noch beten hilft, so als ob es die letzte aller Möglichkeiten wäre. Und naja, das können wir ja auch nochmal ausprobieren. Schaden kann es ja nichts. Das ist kein Glaube. Das ist traurig. Und ich möchte euch ein bisschen herausfordern. Manchmal ärgere ich mich über Gebete, die ich schon mitgekriegt habe. Weil das Gebet ist eigentlich wie ein Maschinengewehr. Ich habe zwei Söhne, da wird man mit Waffen und Attacke und Rückzug, das ist im Haus, das lebt. Nicht mit wirklichen Waffen, das ist alles mit Schaumstoff geschossen und so, aber es ist schon sehr lebendig. Und dieser Kampf, in dem du stehst, Gott hat dir eine Waffe gegeben. Du stehst nicht da wie ein Depp ohne Ausrüstung, du hast alles von ihm bekommen. Und Gebet ist eine absolut machtvolle Waffe. Gebet bereitet Gott, dem Heiligen Geist und seinen Engeln den Weg. Und das, was wir wissen müssen, wenn wir ins Gebet gehen, ist, Jesus hat schon alles getan. Und so möchte ich euch heute Morgen mal zurufen, bitte, bitte, betet nicht so, Doppelpunkt. Ach, lieber Herr, mach doch den armen Heribert gesund. Bitte, bitte, er hat doch solche Schmerzen. Welche Botschaft gibt dieses Gebet? Wenn du das so gebetet hast, ist es super. Du hast gebetet. Das ist super. Aber lass mich dich ermutigen, noch ein bisschen kühner zu beten. Weil Gott hat den Heribert noch lieber, als du den Heribert lieb hast. Selbst wenn es dein Ehemann ist. Gott ist für diesen Menschen gestorben. Er hat seinen Sohn foltern und elendig verrecken lassen, damit der Heribert, heißt hier jemand Heribert? Gut. Völlig gesund werden kann. Du musst Gott nicht davon überzeugen, dass es doch ganz nett wäre, wenn dem seine Schmerzen aufhören. Gott ist davon schon längst überzeugt. Wisst ihr das? sondern du darfst aufstehen und kannst sagen, hier, Schmerz raus aus dem Körper. Krebs weiche in Jesu Namen oder was auch immer das Problem ist. Greif zur Waffe und versuch nicht, Gott so hinzustellen, als müsste er sich das noch gerade mal überlegen. So, früher habe ich so Blümchen, kennt ihr das? Ich weiß nicht, wie die heißen, so Orangene, wo man so zupfen kann. Bin ich bei der Mama im Garten, habe ich sie gepflückt. Er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich. Er liebt dich! Gut, kannst den Kopf einmal abreißen. Brauchst nicht zählen. Okay? Das wollte ich einfach heute Morgen mal gern klarstellen. Und er liebt auch den Heribert. Ein zweites Gebet, was ihr bitte, bitte nicht betet, könnte so lauten. Bitte, bitte, lieber Herr, rette doch die Tante Paula. Ich glaube, in dem Moment springt Gott vom Himmel, von seinem Thron auf, dreht sich einmal im Kreis, springt in die Luft und sagt, oh, ich habe es Ihnen doch alles aufgeschrieben. Gott hat seinen Teil erfüllt. Dass die Tante Paula Jesus noch nicht kennengelernt hat, kann an verschiedenen Dingen liegen. Am einfachsten ausgedrückt ist meiner Meinung nach, liegt es daran, dass sie Scheuklappen aufhat, dass sie eine Verblendung hat, so wie es die Bibel uns sagt, die der Feind gibt, dass sie Erfahrungen gemacht hat, dass sie Schlussfolgerungen gezogen hat, dass sie ein falsches Gottesbild hat. Weil wenn sie Jesus so sieht, wie die Bibel ihn uns wirklich zeigt, wird sie ihm ihr Leben geben. Jeder, der das rafft, um was es da geht, glaube ich, kann Gott nicht widerstehen. Aber sie müssen ihn erkennen, sie müssen das sehen. Und darum ist mein Vorschlag, wenn es um die Tante Paula geht, dass die Tante Paula sich bekehrt, greif zu deinem Maschinengewehr und zerschieß Verblendung, Scheuklappen des Teufels, damit sie Jesus sehen kann. Setz frei, binde, löse. Du kannst Gott bitten um Weisheit und kannst fragen, soll ich was sagen, soll ich lieber den Mund halten? Aber versuch nicht, Gott davon zu überzeugen, dass er doch bitte, bitte die arme Tante Paula vor der Hölle bewahren soll. Er will das mehr als du. Erleb dich, einmal zupfen. Das ist ein gutes Bild, das merken wir uns für heute. Ja, nicht, naja, vielleicht. Es ist sein tiefster Herzensschrei und das ist seine Sehnsucht. Und alles, was an ihm liegt, ist schon erledigt. Trotzdem stehen wir in einem Kampf und wir können durch unser Gebet da was bewirken, aber eben in der Weise, dass wir Autorität ergreifen, dass wir Dinge zerstören, dass wir Dinge binden und dass wir diese Frau segnen, dass sie es sieht. Es gibt eine wunderschöne Bibelstelle in dem Psalm, an die habe ich gedacht bei dieser Frage. Ich blicke hinauf zu den Bergen, Psalm 121, denn von dort erwarte ich Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So, man kann sich auf Menschen verlassen und auf manche Menschen kann man sich auch wirklich verlassen. Bei anderen ist man verlassen, wenn man sich auf sie verlässt. Oder ich habe auch schon Leute im Stich gelassen und die haben sich verlassen gefühlt. Also ich will gar nicht, versteht ihr? Manchmal ist es halt so, dass wir versagen, dass wir nicht zu unseren Versprechen stehen, dass wir, ja, irgendwo langlaufen, wo wir nicht langlaufen sollten. Aber unser allererstes Vertrauen, unser fundamentales Vertrauen muss Gott gehören. Und manchmal, ich glaube in der Zelle hatten wir das so, gehen wir bildlich gesprochen auch wirklich mit dem Kopf nach unten, gucken so auf unsere Füße oder auf die Leute. Aber heb doch mal deinen Kopf. Mach's mal buchstäblich und mach's auch mit der Haltung, ich schaue jetzt hoch zu dir, Herr, und ich erwarte wirklich, dass du mir hilfst. Dass du wirklich, wenn ich bete, was machst? Dass dir das nicht egal ist, wie es mir geht oder dem Heribert oder der Tante Paula. Manchmal ist es ja so, dass wir Zweifeln Raum geben, dann kommt so dieser Unkrautfaktor wieder zum Tragen. Und wenn wir Zweifeln Raum geben, wenn wir anfangen mit Gott zu hadern, dann kommt so eine Frage in den Kopf, wie konnte Gott das zulassen? Habt ihr die Frage schon gehört? Bestimmt. Wenn nicht aus eurem Kopf, dann von anderen Menschen, die dem Glauben gegenüber vielleicht skeptisch sind. Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Ich glaube, dass der Himmel, dass die unsichtbare Welt oft dasteht und sagt, wie konnten die Kinder Gottes das zulassen? Wie konnten wir das zulassen, dass das und das geschehen ist? Weil wir haben die delegierte Autorität von Jesus. Er hat sie uns gegeben, bevor er gegangen ist. Er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Es ist alles da. Wir müssen es nur einsetzen. Sei du der Kontaktpunkt für den Heiligen Geist und für die Engel, damit Gott seinen Willen nicht nur im Himmel, sondern hier auf der Erde umsetzen kann. Und das passiert nicht überall automatisch. Das sagt uns doch schon die Logik. Gott ist ein guter Gott und es passieren schlechte Dinge auf unserer Welt. Könnt man eine Liste von machen, braucht man nicht, guck die Tagesschau an. Da hast du eine Menge schlechte Dinge. Also es passiert nicht uneingeschränkt der Wille Gottes. Und es gibt so Filme, wir haben neulich so einen Film geguckt, ein christlicher Film, da ist ein kleiner Junge an Krebs gestorben und dann immer kam auch so dieses Leidensding da rein, der Herr hat ihn genommen. Nein, der Herr hat ihn nicht genommen. Es war ein Kampf, den Christen verloren haben. So ist Gott. Überhaupt nicht. Und wir können aufstehen und die Autorität, die in unserer Tasche ist, gebrauchen. Es heißt nicht, dass es nicht schief geht, dass Leute trotzdem krank bleiben, dass auch einer mal stirbt. Kann ich dir das erklären? Nein. Meistens kann ich dir das nicht erklären. Muss ich dir das erklären? Nein. Steht in der Bibel immer noch dasselbe? Er liebt uns. Er meint's gut, er ist unser Arzt, er will retten, er will, dass alle Menschen gerettet werden. So lasst uns einfach ein bisschen doof sein an der Stelle, versteht's richtig? Doof und stur sind zwei fantastische Eigenschaften, wenn man sie richtig einsetzt als Christ. Ich tue einfach so, als wäre ich zu doof, all die Erfahrungen, die nicht zur Bibel passen, erklären zu wollen und erklären zu können. Und ich bin einfach so stur, dass ich trotzdem glaube, was Gott mir hier gesagt hat. So. Tolle Predigt. Sei doof, sei stur. Steht gar nicht hier drauf. Hebräer 11, Vers 3 sagt etwas. Das Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Das Sichtbare ist aus dem Unsichtbaren entstanden. Das Unsichtbare war zuerst da. Dein Gebet ist zuerst da. Und dann kommt die Konsequenz. Und eins zur Ermutigung. Vergesst es nicht, wir gewinnen am Schluss. Wir dürfen zuversichtlich beten. Er hat den Sieg erkauft, so nimm ihn dir und nimm ihn für andere, die ihn noch nicht selbst ergreifen können. Dritte und letzte Frage. Wie groß ist der Kreis an Personen, die dir nicht egal sind? Das ist eine Frage, die kam mir neulich so in den Sinn. Als ich selber einer anderen Predigt zugehört habe. Und ich habe die mir auch gestellt. Wie groß ist der Kreis an Personen, die dir nicht egal sind? Das eine Bild zeigt ja so eine Menschenmasse und das andere für alle Wii-Spieler ist halt so ein 0815-Gesicht. Ist es nur einer? Gibt's auch. Dazu ein paar Gedanken. Auf unserer Erde leben im Moment etwa 6,9 Milliarden Menschen. 2,2 Milliarden davon bezeichnen sich irgendwie als Christen. Dazu gehören auch die, die vielleicht zu einer Kirche gehören, aber nicht notwendigerweise auch wirklich von neuem geboren sind. Also das ist eine sehr großzügig gerechnete Zahl, will ich damit sagen. Ziehen wir jetzt diese 2,2 Milliarden von der gesamten Bevölkerung ab, bleiben genau 4,7. 4,7 Milliarden Menschen. Von diesen wiederum haben etwa 2 Milliarden das Evangelium nie gehört. Und der Name Jesus ist immer noch in weiten Teilen unserer Welt nicht bekannt. In Brasilien hat man zum Beispiel kürzlich 67 Stämme entdeckt, so über Hubschrauber, übers Land geflogen, irgendwie so, von denen man bisher überhaupt nicht gewusst hat, dass es die gibt. Jeden Tag sterben weltweit 155.000 Menschen, grob geschätzt. Ihr könnt die Zahlen, übrigens, wenn ihr Welttaktung eingebt im Internet, könnt ihr das ganz detailliert aufgezählt mit diesen Sterbezahlen und so weiter. Wenn wir jetzt auf die 155.000, die täglich sterben weltweit, diesen Prozentsatz der Christen anwenden, kommen wir zu dem Ergebnis, dass jeden Tag 105.000 Menschen sterben, die in die Hölle gehen. Weltweit jeden Tag 105.000. Larry Stockstill hat dafür mal ein tolles Bild gebraucht. Wenn du es schon kennst, verzeih mir, schalt trotzdem nicht ab. Es ist ein gutes Bild. Er hat gesagt, wenn wir die Menschen, die verloren sind, die also Jesus nicht persönlich kennen, in einer Reihe so, sag mal so Polonaise-mäßig, aber enger, dicht an dicht aufstellen würden. Und wir würden hier anfangen, wir würden hier die ersten aufstellen. ging es von hier, von uns aus, nach Osteuropa, nach Asien, über den Pazifischen Ozean, dann weiter nach Amerika, wieder über den Atlantik, zurück nach Europa und schließlich wäre die Reihe wieder hier bei mir am Ende. Und das einmal um die ganze Welt müssten wir wiederholen. Einmal, zweimal, dreimal. So lange, bis wir 35 Reihen an Menschen dicht an dicht einmal um den Globus aufgestellt haben. Das ist die Zahl der Menschen, die verloren sind. Große, kleine, Männer, Frauen, Kinder, Kranke, Gesunde, Arme, Reiche, deine Nachbarn vielleicht dabei, Verwandte und viele Fremde. Und die Bibel sagt, dass Gott jeden Einzelnen so liebt und will, dass sie gerettet werden und alles dafür getan hat. Römer 10 sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie nun werden sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie aber werden sie hören, ohne einen, der predigt? Wenn wir schweigen, dann können sie nicht hören. Und wir reden auf vielerlei Weise, hier im Gottesdienst, in den Zellen, durch die CDs, die wir wie blöd kopieren und rausschicken. Und wenn dann 10 zerbröselt werden und eine wird gehört, haben sich die 11 doch gelohnt, oder? Ja, so sehen wir das. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu mir, zu dir. Wie groß ist der Personenkreis Gott? Wir wissen, der hat sie alle auf dem Herzen, der dir nicht egal ist. Zumindest einer ist dir nicht egal. Schau in den Spiegel, genau der. Du selber. Jeder ist sich selbst der Nächste, gibt es so als Spruch. Jeder denkt an sich. Wen außer dir hast du noch lieb? Deine Kinder wahrscheinlich, dein Ehepartner, die Erbtante, keine Ahnung. Wen hast du noch lieb? Wo, wie weit ist unsere Selbstsucht schon gestorben? Und ich predige das nicht zu euch als einer, der das schon umgesetzt hat, so wie es richtig wäre. Überhaupt nicht. Steht da genauso mit euch drin im Ringen, dass sich was verändert, wie ihr wahrscheinlich selbst. Als ich 2004 in Schottland ein ganz intensives Erlebnis hatte, mit Gott auf der Erde lag und diese Zellvision empfangen habe und Gott mir Deutschland buchstäblich ins Herz gebrannt hat, ist in mir was passiert, dass ich wirklich so eine, man nennt das ja in frommen Kreisen, Liebe zu den Verlorenen hatte. Ich konnte also beten für Menschen, die Gott nicht kennen, und konnte dabei weinen. Also das war nichts, das kam so von ganz tief innen her und ich weiß, das hat der Heilige Geist bewirkt. Dann hat es ein bisschen gestürmt. Die Gemeinde wurde ordentlich durchgeschüttelt. Ich habe ein paar Blessuren davon getragen, bin in eine Depression reingepurzelt. Gott hat mich wieder zusammengebaut. Und hinterher habe ich dann irgendwann gemerkt, die Leidenschaft ist immer noch da, die Vision brennt noch, aber nicht mehr ganz so doll. Die Flammen waren nicht mehr ganz so hoch, sondern da war ein Teil, der hatte Angst, dass das zu gefährlich ist und dass Menschen mir wieder so wehtun könnten. Aber ich habe mich damit nicht zufrieden gegeben, sondern ich habe zu Gott gesagt, Herr, du siehst, wie es aussieht. Ich bete für ungläubige Menschen, Schicksale bewegen mich. Aber manchmal bin ich doch erschrocken, wie cool ich diese Dinge betrachten kann. Versteht ihr, dass ich noch nicht wieder so weinen kann, wie ich es konnte? Und auf unserer Osterkonferenz, wenn du nicht da warst, hör sie dir an. Wenn du da warst, hör sie dir mindestens noch 3-mal an. Ich mache das auch. Habe ich ganz persönlich eine große Portion wiederbekommen von dem, was mir auf dem Weg verloren gegangen ist. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür und kann für mich sagen, dass Gott mir geholfen hat und dass der Pegel wieder steigt. So, es ist eine Sache, den Heiligen Geist darum zu bitten. Aber wisst ihr, was ich auch glaube? Auch in diesem Bereich ist Liebe eine Entscheidung. Nicht nur in der Ehe und in der Familie. Ich kann mich ausstrecken nach Menschen, die Gott nicht kennen, ohne dass ich super gesalbt mich fühle, dass das Öl tropft und die Finger von Goldstaub glänzen. Versteht ihr? So ganz einfach es tun, weil es richtig ist. Mach einen Schritt auf Menschen zu und fang mal an, dich für jemanden wirklich zu interessieren. Der Bernd hat uns vor langer Zeit ein Buch als Pflichtlektüre gegeben, was ich noch nicht ganz zu Ende gelesen habe. Ich bin immer noch dabei. Das ist Orangene, das ist ziemlich schwer. 7 Wege zur Effektivität. Aber es ist richtig tief und richtig gut. Und jetzt im Moment habe ich gelesen übers verstehende Zuhören. Und ja, ich will das nicht so ausbreiten, das ist zu viel, das kannst du ja dann nachlesen. Verstehendes Zuhören meint, ganz platt ausgedrückt, ich unterhalte mich mit einem anderen Menschen und mein Ziel ist es nicht, dem meine Kassette ins Ohr zu drücken und ihm klarzumachen, was ich dazu denke, sondern zu verstehen, was er denkt, welche Gefühle er hat an dem und dem Punkt und warum das so ist. Versteht ihr? In dem Buch ist ein ganz klasse Beispiel drin von einem Jungen, der mit seinem Vater spricht. Und der Junge kommt zum Vater und sagt, die Schule ist Mist, die ist für die Katz, das lohnt sich nicht. Und der Vater, der reagiert dann, indem er bewertet, indem er sagt, ja, ja, aber das ist nicht gut, du musst das durchziehen und hinterher wird es dir leid tun. Er gibt guten Rat, er erzählt dann von sich. Und er findet aber gar nicht heraus, dass der Junge an diesem Tag erfahren hat, dass er das Schuljahr wiederholen muss, dass er sitzen bleiben wird und dass er deswegen Angst hat und frustriert ist. So, verstehendes Zuhören meint, ich versuche, das hinter dem Satz noch rauszufinden. Versteht ihr? Hinter der Wut, hinter dem Rumgemotze, hinter dem Gemecker, hinter dem Frust. Wo kommt's denn her? Wirklich das Ziel haben. Und das habe ich, nachdem ich das angefangen habe zu lesen, diese Abschnitte, ausprobiert mit jemandem, der in einer schwierigen Situation war und dessen Verhalten ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und ich habe mich wirklich entschieden, okay, ich höre ihr zu. Und mein einziges Ziel ist, ich will sie nicht beraten, ich will nicht sagen, was sie alles verkehrt gemacht hat oder was sie besser tun sollte, sondern ich höre ihr nur zu, um sie zu verstehen. Punkt. Und das war eine ganz spannende Erfahrung. So, vielleicht gelingt es dir ja, mit Menschen in deinem Umfeld, mit deinem Arbeitskollegen, der Gott nicht kennt, mit jemandem in der Schule, Nachbarn, mal so einen kleinen Schritt zu machen, zuzuhören und dich wirklich zu interessieren. Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und Galater 5 sagt uns, dass die Frucht des Geistes göttliche Liebe ist. Und ich glaube, dass Liebe auch echtes Interesse meint. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die arbeitet im Verkauf und die hat mir erzählt, die macht manchmal so eine fast schon Lebensberatung. Und die Leute schütten ihr Herz aus und dachte ich, das ist ein cooler Ansatz, ne? So dafür. Warum eigentlich nicht, wenn ich mich wirklich für Menschen interessiere, wenn sie mir wirklich wichtig sind. Und Gott, wenn sie dir wichtig sind, dann lass sie doch mir wichtig werden. Es gibt so ein Lied, da singen wir Thomas, Break My Heart. Also brich mein Herz mit dem, was dein Herz bricht oder so. Wie heißt das auf Deutsch? Hosanna, haben wir das gesungen? Ja, genau. Wo war ich denn da eben gerade? In welchem Film? Okay, das haben wir sogar heute gesungen. Also Gott, lass mich über die Sachen traurig sein, über die du traurig bist. Und lass mich mich über die Sachen freuen, über die du dich freust. So wäre ein Vorschlag für ein Gebet. Okay, eine Geschichte zum Schluss. Das Bild kann ich euch nicht zeigen, jetzt kennt ihr die Geschichte. Die ist auch wirklich passiert, habe ich gehört in der Predigt. Es gibt eine Schlange, die nennt sich Bushmaster Snake. Hat die schon mal jemand gesehen? Bushmeister-Schlange. Und keine Angst, die gibt es in Deutschland nicht, sondern in Mittel- und Südamerika. Und die ist berühmt dafür, dass sie die größte Schlange ist, die tödliches Gift hat. Und dieses Gift ist wohl ziemlich, ja, stark, weil es in vielen Fällen trotz Gegengift schon bei Menschen zum Tod geführt hat. Jetzt sind Zoologen hingegangen, nach Brasilien gefahren und wollten so ein Viech fangen, um das dann irgendwo auszustellen, hin zu überführen. Und die haben das mit dem Schiff gemacht und während der Fahrt, der Eingeborene, der sie da in den Dschungel geführt hat und ihnen geholfen hat, so ein Viech zu finden, der hat sofort, als er die Schlange gesehen hat, nur hingezeigt und ist weggerannt. Dann war er fort. Und sie haben dieses Tier also eingesammelt, verpackt in eine Kiste und ins Schiff gebracht. Jetzt haben die auf der Überfahrt regelmäßig natürlich die Kiste kontrolliert, weil das ja einfach eine ziemlich gefährliche Sache ist. Jedenfalls ist es wohl so gekommen, dass irgendwann der Deckel verschoben war und das Unfassbare passiert war, die Schlange war weg. Die Besatzung hat das komplette Schiff abgesucht und kam zu dem Ergebnis, dass sie wohl doch noch unten in diesem Lagerraum sein musste. Zwei ganz extrem mutige Männer sind dann runtergegangen und haben sie gesucht. Und schließlich haben sie im Schein der Taschenlampe die Schlange auch gesehen, gefunden. Sie lag da zusammengerollt und sie war tot. Dicht daneben saß, kaum zu glauben, eine Katzenmutter mit ihren zwei kleinen Kätzchen. Und es sah so aus, dass die kleine Katzenmama, da seht ihr, ist eine echte Bushmaster-Schlange aus dem Internet gefunden, die Schlange irgendwie umgebracht hat. Was sagt uns diese Geschichte? Die Geschichte sagt uns, wenn wir etwas nur genug lieben, wenn uns etwas nur wichtig genug ist, stellen wir uns auch Dingen, die für uns den Tod bedeuten können, die uns Angst machen, die gelinde gesagt unbequem sind, die wir sonst nicht tun würden. Wenn der Grund ausreichend groß ist, finden wir einen Weg. Und mein Gebet heute Morgen ist einfach, dass Gott uns hilft, diesen Grund zu legen, die Leidenschaft für Menschen, die ihn nicht kennen und auch die Leidenschaft für die Geschwister. Wisst ihr, ich glaube, man kann nicht draußen leben und zu Hause rumstänkern. Versteht ihr? Es gilt für die Gemeindefamilie wie für die private Familie ganz genauso. Du kannst nicht zu Hause die Wutz rauslassen und draußen dann so fromm agieren. Das muss, die Liebe fängt bei den engeren Beziehungen an, ne? So lehrt es uns auch die Bibel. Die Voraussetzung für ein Amt in der Gemeinde ist, dass du auch zu Hause ein ordentliches Leben führst und deinen Ehepartner liebst und deine Kinder ordentlich leitest. So. Ihr seid ja ganz tapfer, ihr seid immer noch da, trotz meiner drei Fragen. Erinnert ihr euch noch an den Anfang, was wächst auf deinem Acker? Von wem erwartest du wirklich Hilfe oder wie solltest du bitte nicht beten? Ja, er liebt mich. Wie groß ist der Personenkreis an Menschen, die dir nicht egal sind? Und ich möchte euch einladen, aufzustehen und dass wir uns als Christen ausstrecken und uns herausfordern lassen und verändern lassen von Gott heute Morgen. Ich kann mal ein bisschen Musik kriegen, live oder CD, wie auch immer. Und ich möchte gern für uns beten.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.